Am gewundenen Moldau wandern ich stein. Es liegen drei Kaiser begraben im Rhein. Das Große bleibt groß, nicht und klein, nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben im Brand. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben im Brand. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum Halt und gehen sie einher wie blutige Hähne. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt, da hilft kein Gewalt. Wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben im Brand. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag.
Vielen Dank, Bernd Köhler. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, im Namen der Initiative Frauenwege auf dem Almenhof begrüße ich Sie und euch recht herzlich zur Einweihung des Rosa-Luxemburg-Parks und zur Feier Ihres 150. Geburtstags. Besonders grüße ich Bürgermeister Eisenhower, Frau Delamy und die zahlreichen Mitglieder des Gemeinderats und des Bezirksbeirats Neckarau. Sie sehen mir diese pauschale Begrüßung bitte nach. Es ist total toll, dass so viele Leute gekommen sind heute und das in Zeiten von Corona und auch ein bisschen kühl. Natürlich gibt es deswegen Auflagen, aber es geht auch darum, dass sie dringend den Abstand halten soll. Dafür haben wir diese Abstandshalter in den Boden reingepflanzt. Und dass sie die Maske die ganze Zeit aufbehalten. Zunächst wird Gabi Piri sprechen über die Ziele unserer Initiative Frauenwege. Weitere Mitstreiterinnen sind Bettina Franke, Christiane Bosbech und Claudia Schöning-Kalender. Mein Name ist Barbara Ritter und ich werde die Veranstaltung moderieren. Jetzt bitte schön, Gabi. Einen Moment.
Ja, zu unserer Initiative. 2018 fand hier auf dem Almenhof, und zwar, weil sich hier eben die Karl-Marx-Straße befindet, ein Umzug zur Feier des 200. Geburtstags von Karl Marx statt. Dies war für uns der Anlass, uns die Straßennamen im Stadtteil genauer anzusehen. Ergebnis: Unter den 22 Straßennamen im Almenhof die an die Badische Revolution von 1848-49 und an die Arbeiterbewegung erinnern, ist kein einziger Frauenname zu finden. Und dies, obwohl Frauen sowohl in der demokratischen 1848er Revolution als auch in der Arbeiterbewegung eine aktive Rolle gespielt. Das wollten und wollen wir ändern. Da es uns darum geht, die Beteiligung von Frauen in beiden historischen Bewegungen nicht irgendwo in der Stadt, sondern in den jeweiligen Kaufbezirken sichtbar zu machen, haben wir nach bisher unbenannten Plätzen und Wegen auf dem Almenhof gesucht. Diesen kleinen Park hier, nach der Sozialistin und Pazifistin Rosa Luxemburg zu benennen, war eine unserer Ideen. Nun können wir, und zwar heute am 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg, die Platzbenennung feiern, nachdem der Gemeinderat mit großer Mehrheit im Dezember 2020 die Namensgebung beschlossen hat. Wir freuen uns sehr darüber. Bedanken möchten wir uns noch beim Archivum, das unser Anliegen stets unterstützt hat. Ebenso bedanken wir uns bei den Mitarbeiterinnen des Fachbereichs für Geoinformation und Stadtplanung und des Grünflächenamts für die gute Zusammenarbeit mit uns. Die Schilder, von denen wir eines nachher enthüllen wollen, haben wir selbst bezahlt und aufstellen lassen. Zukunft als nächstes steht nun die Benennung des Platzes zwischen den Bunkern vor dem 48er Platz nach Lisette Hatzfeld an, die sich 1848 an den Kämpfen um die Rheinbrücke beteiligt hat und verurteilt wurde. Dieses Vorhaben der Platzbenennung nach der Lisette wird auch vom Bezirksbeirat unterstützt. Vor 100 Jahren, 1921, begann die Gartenstadtgenossenschaft mit dem Bau der Almenhofsiedlung. Nach 100 Jahren wird es nun höchste Zeit, die Unsichtbarkeit von Frauen bei der Benennung der Straßen im Viertel ein Ende zu bereiten und Geschlechtergerechtigkeit auch bei Straßennamen herzustellen. Danke.
Vielen Dank, Gabi. Dann haben wir ja einiges vor. Zuständig für unser Anliegen ist neben dem Gemeinderat das Baudezernat. Herr Eisenhauer, Sie sind neu im Amt des Baubürgermeisters. Was können Sie uns sagen?
Ja, liebe Barbara Ritter, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will Ihnen nicht alles sagen, was ich Ihnen sagen könnte oder wollte. Ich will Ihnen die herzlichen Grüße des Gemeinderates überbringen, unseres Oberbürgermeisters Dr. Peter Kurz, und bin sehr dankbar, dass Sie mir tatsächlich die Gelegenheit geben, in der neuen Funktion zum ersten Mal zu einem sehr freudigen Anlass in die Öffentlichkeit zu treten. Denn Corona-bedingt gab es bisher nur zwei Anlässe und das waren jeweils Trauerfeiern. Von daher bin ich sehr dankbar, dass es also jetzt auch diese Gelegenheit gibt. Barbara, du hast ja gesagt, die Mitglieder des Gemeinderates sind begrüßt. Ich will trotzdem Versuch unternehmen, nochmal anzusprechen, wer unter uns ist, denn das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung. Ich darf begrüßen für den Landtag Stadtratskollegin Elke Zimmer, den Vorsitzenden der SPD-Fraktion Thorsten Riele habe ich gesehen, dann Nalan Erol von der Fraktion Liberty, die Altstadträtin Gabi Therion-Brenneisen, den Altstadtrat Thomas Drüber habe ich gesehen, vielleicht habe ich doch noch die eine oder den anderen übersehen, aber das könnten... Ja, Frau Dr. Schöning-Kalender, okay, das Naheliegende. Ja, liebe Claudia, es ist wirklich ein Zeichen der Wertschätzung, dass Sie als Initiatorin im Wesentlichen, als Bewohnerinnen und Bewohner des Almenhofs sich auf diesen Weg gemacht haben. Ich war damals 2018 selbst mit dabei gewesen und war sehr beeindruckt, erst einmal überhaupt von dem Zuspruch, den damals diese Idee der Erinnerung an Karl Marx hier gefunden hatte. Dann hatten wir halt Glück mit dem tollen Wetter und das war ein enorm aufmerksamkeitserregendes Erlebnis. Und es hat ja, wie wir jetzt heute sehen, eben auch Spuren hinterlassen. Und jetzt sind wir heute natürlich zusammengekommen, du hast es gesagt, 150. Geburtstag auch, aber es geht ja auf den Blick nach vorne zu richten. Und das ist ja ganz interessant, wenn wir überlegen, wir haben als Stadt Mannheim ein Leitbild verfasst und gesagt, wie wollen wir eigentlich unsere Stadt weiterentwickeln? Und da ist sehr konkret beschrieben, wie wir uns das 2030 vorstellen. Wenn wir zu dem Zukunftsthema Gleichstellung, Vielfalt und Integration formulieren, das ist jetzt ein Zitat aus diesem Leitbild, Mannheim ist durch eine solidarische Stadtgesellschaft geprägt, und Vorbild für das Zusammenleben in Metropolen, die Gleichstellung der Geschlechter und die Anerkennung vielfältiger menschlicher Identitäten und Lebenswürfe sind hergestellt. 2030 ist durch die Umsetzung des Gleichstellungsaktionsplans, hallo Frau Dailami, 2030 ist durch diese Umsetzung die Gleichstellung der Geschlechter, insbesondere der Frauen, in Mannheim hergestellt. Auch im kommunalen entwicklungspolitischen Kontext sind Fragen der Gleichstellung selbstverständlich geworden und werden von uns im Rahmen internationaler Initiativen, wie etwa dem Weltfrauentag, thematisiert. Die Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt wird vollumfänglich gelebt. Insbesondere den neu nach Mannheim zugezogenen Menschen werden deren Inhalte frühzeitig vermittelt. Also ich glaube, heute ist ja durchaus ein gelungenes Beispiel, wie wir nicht nur uns Mannheimerinnen und Mannheimer, die wir schon lange in dieser Stadt sind, sondern vielleicht auch gerade neuen Bewohnerinnen und Bewohnern ein gutes Beispiel dafür geben, wie wir mit genau dieser Aufgabenstellung umgehen. Der Gemeinderat hat, und zwar eben auf Initiative von Ihnen, der Gemeinderat hat diesen Beschluss gefasst und hat formuliert, dass die Grünfläche, das ist jetzt so ein typisches Verwaltungsdeutsch natürlich, dass die Grünfläche zwischen Karl-Marx-Straße, Mönchwertstraße, Grillenberger Straße und LaSalle-Straße, um die Orientierungsfunktion für Polizei und Rettungskräfte zu verbessern, umzubenennen ist in den Rosa-Luxemburg-Park. In Erinnerung an Rosa Luxemburg und also Sie sehen, es gibt für alles gute Begründungen, aber das Wesentliche ist ja in Erinnerung an Rosa Luxemburg und in Anerkennung ihrer Bedeutung, insbesondere im Kampf um Meinungsfreiheit. Gegen Militarismus und gegen Kolonialismus schlägt die Verwaltung für die in der Beschlussvorlage Lageplan dargestellte Fläche die Benennung in Rosa-Luxemburg-Park vor. Ja, und Rosa-Luxemburg, das gestatten Sie mir durchaus den Hinweis, war ja eine sehr streitbare Person. Und das ist vielleicht auch gerade der Grund, warum natürlich auch aus unterschiedlichen, heute jedenfalls politischen Gruppierungen, die Erinnerung zu Recht wachgehalten. Die Widersprüche ihres Lebens und ihrer politischen Laufbahn polarisieren die Meinungen über sie. Vor dem Ersten Weltkrieg war sie die bekannteste SPD-Politikerin in Deutschland, die sich auch als Nationalökonomin durch Publikationen und durch ihre Lehrtätigkeit an der Zentralen Parteischule der SPD einen wissenschaftlichen Namen gemacht hatte. Sie vertrat aber oft auch radikalere Ansichten als die Mehrheit der SPD. Das soll auch heute noch vorkommen. Rosa Luxemburg war eine überzeugte Pazifistin und ging dafür auch ins Gefängnis. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs entfernte sie sich dadurch immer mehr von der SPD und wurde zusammen mit Karl Liebknecht zur treibenden Kraft des späteren Spartakusbundes. Auch wenn sie grundsätzlich die russische Revolution befürwortete, war sie aber in entscheidenden Punkten ganz anderer Meinung als die russischen Revolutionäre, da sie Diktatur und Terror ablehnte. Sie wollte die Demokratie nicht abschaffen, sondern die bürgerliche in eine sozialistische Demokratie umwandeln. Ihre Kritik am Bolschewismus äußerte sie in dem viel zitierten Satz, zumindest den letzten Teil dieses Satzes, den zitieren wir sehr häufig: Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für die Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. An der Stelle wird sehr deutlich, warum vielleicht auch heute sehr viele Menschen gekommen sind, die, so unterstelle ich einmal, nicht alle einer Partei anhängen, sondern hoffentlich auch sehr breit im demokratischen Spektrum verteilt sind. Zwar wurde die Ermordung Rosa Luxemburg von weiten Kreisen als Unrecht verurteilt und sie zeitweilig als Märtyrerin heroisiert, dennoch blieb sie sowohl für die SPD wie für die KPD und später auch die SED eine schwierige Ahnfrau. Wohl wegen ihrer eigenständigen Vorstellungen, die sie daran hinderten, sich Parteidoktrinen zu unterwerfen. Es steht außer Frage, dass Rosa Luxemburg eine bedeutende historische Persönlichkeit ist, deren Nachwirkungen auch 100 Jahre nach ihrem Tod noch festzustellen sind, heute ein sehr guter Beweis. Ihr Pazifismus und ihr Freiheitsbegriff haben bis heute Gültigkeit. Ja, und dann gibt es natürlich die Frage des Schildes. Das hat ja die Verwaltung durchaus beschäftigt. Und da darf ich aus dem Nähkästchen des noch neu im Amt befindlichen Bürgermeisters berichten. Also es ist selbstverständlich eine städtische Aufgabe, dieses Schild zu beschaffen, zu montieren, zu warten. Das hätte jetzt wahrscheinlich noch ein paar Tage gedauert, wenn wir da nicht nochmal genauer nachgefragt hätten. Weil Sie erfreulicherweise nicht so lange warten wollten, haben Sie das jetzt selbst in die Hand genommen. Ich darf Ihnen ganz herzlich danken, Das Schild wird aber, sollte es einmal beschädigt, verschmutzt oder sonst wie eines Austauschs bedürfen, durch städtische Mitarbeitende dann ersetzt, gewartet und ist ein städtisches Schild. Also dieses ist kein städtisches Schild, nein, das ist Ihr Schild, aber es wäre auf jeden Fall im Sinne der Stadtverwaltung. Und ich glaube, das war ein sehr guter Einstieg, weil da tatsächlich deutlich wurde, es ist natürlich innerhalb der Verwaltung aufgrund der Zuständigkeiten manchmal gar nicht so trivial, meintlich einfache Dinge auf den Weg zu bringen. Und deswegen ist es gut, dass wir so engagierte Bürgerinnen und Bürger haben, ist das durchaus hilfreich. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Wir hätten gar nicht erwartet, dass es so schnell geht. Wir hatten gesagt, da kämpfen wir jetzt auch noch vor uns drum, aber jetzt toll. Ja, Mannheim, manchmal nimmt die Stadt ihren Namen einfach ein bisschen zu wörtlich. Die Straßen in unserem Stadtteil ehren seit 100 Jahren, so lange gibt es diesen Stadtteil, nur Männer. Revolutionäre Frauen sind unsichtbar, das ist ein klassischer Fall für unsere Gleichstellungsbeauftragte. Deswegen haben wir sie auch eingeladen. Bitte schön. Frau Sarah Delamy.
Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister Eisenhower, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, sehr geehrte Mitglieder der Initiative Frauenwege, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Ritter, erst einmal möchte ich mich für die heutige Einladung ganz herzlich bedanken. Für mich ist diese Einladung nicht nur bedeutend, weil der Park nach einer Frau wie Rosa Luxemburg benannt wird. Sie ist für mich vielmehr auch ein persönlicher Höhepunkt in der Beziehung zu Rosa Luxemburg, die ich gerne Ihnen in vier Stationen kurz darstellen möchte. Das erste Mal begegnete ich mit ihr Rosa Luxemburg, als ich gerade mal 15 Jahre alt war und noch am anderen Ende der Welt im Iran lebte. Es war 1978, also der 107. Geburtstag von Rosa Luxemburg, und ich war das jüngste Mitglied einer Mädchengruppe, suchte wie tausende andere Mädchen eben in diese stürmischen Wellen der iranischen Vorrevolution nach irgendeinem Orientierungspunkt. Die waren nach der Suche von geistigen Vorbilder. Und da war sie, Rosa Luxemburg, als Revolutionärin, als Menschin und als Mensch und als eine freiheitssuchende Mensch. Sie strahlte wie ein Licht in unsere jungen Gemüter. Sie war diejenige, die mit Sätzen wie Freiheit ist immer Freiheit der anderen Denkenden uns beflügelte. Nur vier Jahre später, Station 2, als der Traum von Demokratie in Iran an Mollahsinn zerschellte und Frauen zu Menschen zweiter Klasse degradiert wurden, war ich wie tausende andere junge Frauen aufgrund meiner freiheitlichen Überzeugung als politische Gefangene im Gefängnis. Und da war das Schicksal von Menschen wie Rosa Luxemburg, die uns Mut gemacht hat. Wir haben jeden Morgen von irgendeinem großartigen Mensch uns ein Zitat vorgelesen, um Kraft zu schöpfen. Und es wurde nicht selten von Rosa Luxemburg was zitiert. Eine der Lieblingszitate war: Menschsein ist vor allem die Hauptsache. Und das heißt, fest und klar und heiter sein. Ja, heiter trotz allem. Denn das Heulen ist der Geschäft der Schwäche. Bei der internationalen Gedenkfeier zum 120. Geburtstag von Rosa Luxemburg, Station 3, im Jahre 1991, war ich in Berlin. Verschiedene Frauen erzählten in einem Fest, einem internationalen Fest, in vielen Sprachen von ihren Begegnungen mit den Werken von Rosa Luxemburg. Die kurzen Beiträge wurden frei ins Englisch übersetzt. Durch all diese Geschichten konnte ich erahnen, ich war nicht die Einzige. Und ich konnte sehen, welche Kraft von diesem doch relativ kurzen Leben eine unglaublich starke Frau ausging. Damals Als frisch angekommene politische Flüchtling litt ich sehr unter meine fehlenden Sprachkenntnisse. Und ich hatte das Gefühl, in einem endlosen Stummsein zu ertrinken. Ich saß da auf dem Stuhl und erblickte um mich herum und da waren viele Zitate von ihr und ich sah eine davon und da stand: Reden. Ja, reden ist unser Privileg. Wenn wir ein Problem haben, das wir nicht durch Reden lösen können, dann hat alles keinen Sinn. Ein Satz, der bis heute ein fester Bestandteil meiner Haltung zu meinen Mitmenschen geworden ist. Heute, 30 Jahre später, am 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg, stehe ich hier als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim und darf dank Initiative von Frauenwege mein Leben um eine weitere Begegnung mit Rosa Luxemburg bereichern. Allein mein skizziertes Verhältnis zu Rosa Luxemburg macht deutlich, wie sehr diese Persönlichkeit über alle geografischen, zeitlichen und ideologischen Grenzen hinweg den Glauben an freiheitliches Gedankengut beschwört. Die Benennung dieses Parkes in Rosa Luxemburg ist nicht lediglich eine Geste der Stadt, um an diese großartige Frau zu erinnern. Vielmehr kann dieser Park ein Ort sein und möge es sein, an dem wir über das höchste Gut der Demokratie, nämlich unsere Freiheit, nachdenken und austauschen können. Und das ist heute das Wichtigste denn je. Danke.
Ja, vielen Dank, Frau Delamy. Wir wollen nun zusammen symbolisch das Namensschild für den Park enthüllen. Die Schilder hängen ja tatsächlich schon an allen vier Eingängen und Zugängen. Und online ist der Name Rosa-Luxemburg-Park auf allen relevanten Stadtplänen bereits eingetragen. Aber wir wollen Ihnen einfach nochmal das Schild zeigen. Einige Stationen von Rosa Luxemburgs Leben wird uns nun Bettina Franke in Erinnerung rufen. Wir haben ja schon einiges gehört, aber es macht Sinn, das nochmal kompakt zu haben. Bettina Franke ist Mitstreiterin in unserer Initiative und als Mannheimer Schauspielerin und antirassistische Aktivistin bekannt.
Also das ist super, dass so viele Leute gekommen sind. Ich freue mich total, um Rosa Luxemburg heute zu würdigen und diesen Park einzuweihen, gebührend. Und jetzt werde ich etwas, nur kurze Stationen aus ihrem Leben vorlesen. Das ist so umfangreich eigentlich, das würde jetzt Stunden dauern. Aber es sind einige Stationen. Rosa Luxemburg wird am 5. März 1871 im russischen Teil Polens als Kind einer jüdischen Holzhändlerfamilie geboren. Sie wächst in Warschau auf, besucht Gymnasium, das sie als beste Schülerin 16-jährig abschließt. Die ihr deswegen zustehende Goldmedaille wird ihr wegen oppositionellen Verhaltens gegen die Behörden verweigert. Sie ist engagiert in der Befreiung des polnischen Volkes von der Unterdrückung durch das zaristische Russland. Rosa Luxemburg studiert in Zürich an der einzigen Universität, die Frauen zulässt, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und promoviert 26-jährig magna cum laude. Sie lernt den polnischen Revolutionär Leo Jogiches kennen, mit dem sie politisch eng zusammenarbeitet und eine langjährige Liebesbeziehung führt. 27-jährig geht Rosa Luxemburg nach Berlin und mischt die deutsche Sozialdemokratie auf. Schnell wird sie Kopf des linken revolutionären Flügels. Sie arbeitet als Journalistin und einige Jahre als Lehrerin an der Sozialdemokratischen Parteischule in Berlin. 1906 ist Rosa Luxemburg als Delegierte auf dem Mannheimer Parteitag der SPD im Rosengarten. Genau. Und verteidigt die Idee eines Massenstreiks, der nicht von oben, von der Gewerkschaftsführung, verordnet wird. Sie kann sich nicht durchsetzen. Im folgenden Mannheimer Abkommen steht eine Absage für einen offensiven politischen Massenstreik. Rosa Luxemburg engagiert sich vehement gegen Krieg, Imperialismus und Kolonialismus. In einer Rede geht sie auf den Aufstand der Herero in der sogenannten Kolonie Deutsch-Südwestafrika ein und sagt, ihr Verbrechen bestand darin, dass sie sich nicht willenlos beutegierigen Industrierittern, weißen Sklavenhaltern überantworten wollten, dass sie ihre Heimat gegen fremde Eindringlinge verteidigten. 1913 sagt sie in einer Rede gegen Militarismus und imperialistischen Krieg, wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffen gegen unsere französischen Brüder und andere Brüder zu erheben, dann rufen wir, das tun wir nicht. Dafür muss sie ein Jahr ins Gefängnis. Rosa Luxemburg ist entsetzt und traumatisiert über die Bewilligung der Kriegskredite durch die SPD. Ist daraufhin Mitbegründerin der Gruppe Internationale, aus der später der Spartakusbund hervorgeht. Von 1915 bis 1918 ist Rosa Luxemburg erneut inhaftiert und verfasst im Gefängnis tausende von wunderbar geschriebenen Briefen, aus denen wir gleich noch etwas hören werden. Nach ihrer Entlassung zu Beginn der Novemberrevolution 1918 arbeitet sie zusammen mit Karl Liebknecht für die gesamtdeutsche Rätorepublik. Sie schreibt in ihrer Schrift »Was will der Spartakusbund?« Das Wesen der sozialistischen Gesellschaft besteht darin, dass die große arbeitende Masse das ganze politische und wirtschaftliche Leben selbst lebt und in bewusster Selbstbestimmung lenkt. Rosa Luxemburg gehört zu den Gründerinnen der KPD Anfang Januar 1919. Nur zwei Wochen später, nach blutiger Niederschlagung des Januaraufstandes durch Gustav Noske, wird Rosa Luxemburg am 15. Januar gemeinsam mit Karl Liebknecht, mit Wissen Noskes, von konterrevolutionären Reichswehreinheiten ermordet. Sie ist 47 Jahre alt. Der Trauerzug für die Ermordeten, 10 Tage später, wird begleitet von über 100.000 Menschen.
Der Winter kommt für viele junge Blumen zu früh, die in den Jahren, den wenigen warmen Jahren, nicht stark genug geworden waren. Für manches Lachen zu früh. Der kalte Winter kommt. Für manches junge Lachen zu früh. Und totes Schweigen liegt über kahlen Zweigen, die vor dem Winter sich verneigen. der Winter kommt. Für manche Frage zu früh, der kalte Winter kommt. Für manche junge Frage zu früh, sie geht verloren, sie schlägt an taube Ohren, vom kalten Winter halte froh. Der Winter kommt, doch wir gehen Arm in Arm. Alleine wär's uns kalt, doch zusammen wird's uns warm. Ihr Leute, der Winter kommt, nun heißt es sich zusammenstehen. So geben wir uns Kraft, so kann man langsam vorwärts gehen. Ihr Leute, Winter kommt, und ich seh noch Blumen blühen. Es reißt die Kälte auf, und die Zweige werden grün.
Herzlichen Dank, Bernd Böhler. Das war ein total tolles Lied. Und Bettina, auch vielen Dank für deinen Beitrag. Und zwar wird jetzt Ragnar Pitol, Schauspielerin am Nationaltheater, Rosa Luxemburg selbst zu Wort kommen lassen. Sie liest aus ihren Briefen aus dem Gefängnis. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit noch ankündigen, dass Ragnar Pitol heute Abend um 19.30 Uhr eine Online-Vorstellung zu Rosa Luxemburg am Nationaltheater gibt. Das ist nicht schwer, sich das anzuschauen. Man geht auf NTM, also Nationaltheater Mannheim, digital und klickt das an und kommt dann relativ schnell zu Rosa Luxemburg-Veranstaltung. Jetzt bitte Ragnar Pitol.
Unbedingt ergänzen, dass das nicht meine Vorstellung ist, sondern mit von der Partie. Es ist kein geringerer als der Kammersänger Thomas Jesatko und unser Generalmusikdirektor Alexander Sori. Also man kann das dann bei wärmeren Temperaturen vielleicht noch etwas anders genießen. Aus einem Brief an Luise Kautsky, Wronke in Posen, 15. April 1917. Geliebte Lulu, dein kurzes Brieflein vor Ostern hat mich durch seinen äußerst gedrückten Ton lebhaft beunruhigt und ich habe mir gleich vorgenommen, dir wieder einmal das Köpfchen zu waschen. Sag mal, wie kannst du bloß wie eine traurige Zikade dein Liedlein der Trübsal weitersingen, während aus Russland ein solch heller Lerchenchor herübertönt? Begreifst du denn nicht, dass dies unsere eigene Sache ist, die dort siegt und triumphiert? Dass es die Weltgeschichte in Person ist, die dort ihre Schlachten schlägt und freudetrunken die Kammerjohle tanzt. Ich weiß, dich bedrückt, dass ich gerade jetzt nicht frei bin, um die Funken zu sammeln, die dort stiegen, um dort und anderswo zu helfen und zu steuern, sicher. Sicher, das wäre schön. Und du kannst dir denken, wie mir jede Nachricht von dort wie ein elektrischer Schlag bis in die Fingerspitzen zuckt. Aber das nicht mitmachen können, stimmt mich deshalb nicht um einen Jota drüber. Und es fällt mir nicht ein, mir durch Stöhnen über das, was ich nicht ändern kann, die Freude am Geschehenden zu verkümmern. Missverstehe mich nicht. Ich rede da nicht etwa einem bequemen, fatalistischen Optimismus das Wort. Nein, nein. Ich bin allzeit auf dem Posten und werde bei der nächsten Gelegenheit wieder dem Weltklavier mit allen 10 Fingern in die Tasten greifen, dass es nur so dröhnt. Nun aber, da ich nicht durch meine Schuld, sondern durch Äußerst auf Urlaub bei der Weltgeschichte bin, so lache ich mir einen Ast, freue mich, wenn es auch ohne mich geht und glaube felsenfest, dass es gut gehen wird. Liebste, wenn man die üble Gewohnheit hat, in jeder Blüte nach einem Tröpflein Gift zu suchen, so findet man, solange man lebt, eine Ursache zum Stöhnen. Nimm aber die Dinge umgekehrt und suche nach Honig in jeder Blüte, so findest du stets Ursache, um heiter zu sein. Vor allem die Wolken. Welch unerschöpflicher Grund des Entzückens für ein paar Menschenaugen. Gestern, Sonnabend, stand ich nachmittags gegen 5 Uhr gelehnt an meinen Drahtzaun, der das Gärtlein von dem übrigen Hof trennt, ließ mir die Sonne auf den Buckel scheinen und blickte nach dem Osten. Dort türmte sich auf blassem Himmelsgrund ein großes Wolkengebilde von zartestem Grau, über das ein leichter rosa Schimmer wie hingehaucht war. Das zauberte eine ganz ferne Welt vor, in der unendliche Ruhe, Milde, Freiheit herrschten. Der Hof war leer und ich, wie immer allein und allen fremd, aus den offenen Fenstern des Gefängnisses rangen einige polternde Laute des sonnabendlichen Scheuerns und Putzens, eine zurechtweisende Stimme wurde hier und da laut. Dazwischen heulte immer mal der Hund und der Buchfink, ganz hoch oben auf der Pappel, deren Stamm noch ganz kahl im schrägen Licht der scheidenden Sonne silbern glänzte. Alles atmete solchen Frieden und meine Blicke hingen an dem matt lächelnden Wolkengebilde dort am fernen Himmel. Ich stand wie gebannt in dem Zauber und dachte an dich, an euch alle. Seht ihr denn nicht, wie schön diese Welt ist? Habt ihr denn nicht Augen wie ich und ein Herz wie ich, euch darüber zu freuen? Auf meinem Grab wie in meinem Leben wird es keine großspurigen Phrasen geben. Auf meiner Grabtafel dürfen nur 2 Silben stehen. Zwie, zwie. Das ist nämlich der Ruf der Kohlmeise, den ich so gut nachmache, dass sie sofort herlaufen. Und denken Sie in diesem Zwie, Zwie, da sonst so klar und dünn wie eine Stecknadel auffunkelt, gibt es seit einigen Tagen einen ganz, ganz kleinen Triller, einen winzigen Brustton. Und wissen Sie, was das bedeutet? Das ist die erste leise Regung des kommenden Frühlings. Trotz Schnee, Frost und Einsamkeit glauben wir, die Kohlmeise und ich, an den kommenden Frühling. Danke.
Ja, vielen Dank, Ragnar. Wie toll. Wir hören jetzt zum Schluss noch ein letztes Lied von Bernd Köhler. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen und euch allen bedanken, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Und ganz besonders möchte ich denen danken, die zu dem Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Es war eine wirklich wunderschöne Feier.
Ganz im Sinne der Kohlmeise von Rosa Luxemburg. Zum Ende ein Lied, was in den 70er Jahren aus dem Osten zu uns kam und sehr schnell Verbreitung fand, weil es das Thema der Solidarität, man möchte es nicht glauben, bei dem Titel als Grundlage hatte, das Lied von den Kranichen.
Kraniche fliegen im Kreis, so trotzen sie besser den Wind, so teilen sie besser die Kräfte ein. Die Stärkeren fliegen im vorderen Teil und die Schwachen, die fliegen hinten. Und kommen die Kaniche am Ziel ihrer Reise, dann haben die Stärkeren größere Arbeit getan und loben die Schwächen von hinten an, die doch auch ihr Bestes gaben. Dann essen die Kraniche Fisch, so viel ihr Mengen verlangt. Die Stärkeren haben nicht mehr von dem Fisch, von dem goldenen, silbernen, silbernen Fisch, in den Teichen haben sie sich gefangen. Wir unser Möglichstes geben, die Starken in groß und die Schwachen in klein, und trinken am Abend den gleich euren Wein auf ein noch viel besseres Land. Lasst uns wie die Kraniche sein, dass wir unser Möglichstes geben, die Starken in groß und die Schwachen in klein, und trinken am Abend den gleich euren Wein auf ein noch viel besseres Leben. Thank you.